ARD Sounds.
Ihre Rolle war die, dass sie mich mit Menschen zusammengebracht hat, durch ihre Herkunft, durch ihre Beziehung. Menschen, die mich dann weitergebracht haben.
Das ist der Kinderbuchautor Paul Maar. Ihr kennt bestimmt die Geschichten vom schüchternen Herrn Taschenbier und dem frechen, vorlauten Sams mit den Wunschpunkten. Ich erinnere mich noch gut, wie ich das Hörspiel rauf und runter in meinem Kinderzimmer gehört habe. Paul Maar hat es erfunden. Heute ist er 88 und das Sams ist auch schon über 50 Jahre alt. Dass er Schriftsteller geworden ist und richtig berühmt, das war aber absolut nicht selbstverständlich. Klar, das ist es eigentlich nie, aber bei ihm waren die Ausgangsbedingungen besonders schlecht. Zu Hause gab es kaum Bücher. Der Vater war Malermeister und eigentlich hätte Paul als ältester Sohn den Betrieb übernehmen sollen, was er auf keinen Fall wollte. Er hätte damals selbst gut so ein Sams mit Wunschpunkten gebrauchen können, aber das war ja noch nicht erfunden. Zum Glück tritt dann dieser eine Mensch in sein Leben, der ihm eine Tür öffnet. Und zwar schon ziemlich früh, noch zu Schulzeiten.
Ich kam dann in die sogenannte Oberrealschule und das war eine reine Jungenschule. Und in der letzten, in der Abiturklasse, kam plötzlich ein Mädchen zu uns in die Klasse.
Und das war Nele. Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört den Podcast Mein Mensch. Begegnungen, die das Leben verändern. Heute Paul und die Wunschpunkte. Vor ein paar Jahren hat Paul Maar seine Autobiografie veröffentlicht. Sie heißt Wie alles kam, Roman meiner Kindheit. Roman, weil Erinnerung ja nicht immer ganz zuverlässig ist. Es wäre schön, wenn sie als kleiner Bach beginnt, im Laufe eines Lebens zu einem großen, breiten Strom anschwillt. So in etwa schreibt er auf den ersten Seiten. Aber leider seien es dann doch eher Erinnerungspfützen. Große und kleine, voneinander isolierte Erinnerungspfützen. Und erst recht, wenn schon so viele Jahre zwischen dem, was einmal geschehen ist, und dem Hier und Jetzt liegen. Paul kommt 1937 in Schweinfurt zur Welt, 2 Jahre vor Kriegsbeginn. Und sein Leben beginnt schon gleich mit einem Schicksalsschlag. Denn als er ungefähr 7 Wochen alt ist, stirbt seine Mutter.
Ich wurde von verschiedenen Pflegemädchen aufgezogen. Das erfuhr ich später aus den Erzählungen meines Vaters. Von den guten Pflegekräften hat er nie was erzählt. Ich erfuhr immer nur von, ja, die hat geklaut und die musste ich dann rausschmeißen. Und da kam ich nach Hause und dann stand sie vor dem Kleiderschrank und hat die Kleider von deiner verstorbenen Mutter angezogen, habe ich gleich gesagt, raus, sie sind entlassen.
Außerdem kümmert sich Oma Margarete um ihn, die Mutter seines Vaters, Rethel genannt.
Weil es gibt Fotos, wo ich als kleiner Junge im Hof sitze, in so einem Wägelchen, kann man sagen, wo vorne ein Tisch war und unten Rollen. Und da saß meine Großmutter daneben mit einer runden Brille, die ihr über die Nase gerutscht war fast, und hat mir wohl irgendetwas vorgelesen, denn sie hatte ein Bilderbuch in der Hand.
Im Freundes- und Familienkreis sind sich alle einig, dass der kleine Paul endlich wieder eine Mutter bekommen muss.
2 Jahre nach dem Tod. Meine richtige Mutter hat meinen Vater also die Johanna, eine Wirtstochter in Obertheres, kennengelernt. Sein Freund Hannes, der wohl da war, hat gesagt, du musst mal hinfahren, da gibt's eine hübsche Bedienung. Und sie fanden sich wohl auf Anhieb gut und dann haben sie geheiratet.
Stiefmütter haben ja eher keinen so guten Ruf. Aber Paul hat mit seiner neuen Mutter richtig großes Glück. Selbst als später sein Halbbruder Bernd dazukommt und noch viel später als Nachzüglerin seine Halbschwester Barbara, fühlt er sich nie von der Mutter zurückgesetzt. Im Gegenteil.
Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass sie in dem Bemühen, mich nicht schlechter behandelt zu haben als ihre eigenen Kinder, mich manchmal vielleicht sogar übertrieben besser behandelt hat.
Aber bis die Geschwister dazukommen, ist es noch eine Weile hin. Die nächste Erinnerungspfütze. Es ist das Jahr 1943. Paul, seine Mutter Johanna und Großmutter Rethel leben seit einer Weile schon zu dritt. Denn der Vater ist an der Front. Wobei, Front, sagt man das eigentlich auch, wenn ein Soldat bei der Marine ist? Als Mitglied im Ruderclub Franken hat man ihn nämlich der Marine zugeteilt. Paul ist 5 Jahre alt und muss währenddessen die Bombardierungen seiner Geburtsstadt erleben.
Schweinfurt war die am meisten bombardierte deutsche Stadt, weil da so viele kriegswichtige Industrien waren. Und ich erinnere mich eben, dass nachts die Sirenen geheult haben. Und meine Mutter, ich war immer angezogen im Bettchen, nur die Schuhe standen daneben. Meine Mutter sagte, Paul, schnell, Sirene, es ist Alarm, zieh schnell die Schuhe an. Dann haben wir meine Großmutter und ich mit meinem roten Köfferchen, wo die ganzen Dokumente drin waren, in der anderen Hand zum Brauhauskeller geschleppt.
Oma Rethel ist übergewichtig und bewegt sich nur ungern. Sie will nicht aus dem Haus, schon gar nicht nachts. Und wenn sie sich dann endlich überreden lässt, geht alles sehr, sehr langsam. Dabei soll man, wenn die Sirenen losgehen, spätestens in 10 Minuten im Luftschutzkeller sein. Der Brauhauskeller ist oft schon verschlossen, wenn die drei endlich angekommen sind. Dann müssen sie mit den Fäusten gegen die schwere Eisentür klopfen, bis sie widerwillig doch noch einmal geöffnet wird. Vor allem für Pauls Mutter muss das extrem stressig gewesen sein.
Das war ein gewölbter Keller, wo sich die Anwohner des Viertels versammelt haben, weil der als bombensicher galt. Und ich erinnere mich, dass dann wir an der Wand gelehnt saßen, ich zwischen Oma und Mutter und mich eigentlich ganz wohl fühlte. Und dann kam ein Bombeneinschlag ziemlich in der Nähe und das Licht ging aus. Und als meine Mutter eine mitgebrachte Kerze anzünden wollte und das Streichholz in ihrer zitternden Hand so gewackelt hat, so gezittert hat, dass sie den Docht nicht gefunden hat, da hat sich dann doch ihre Angst auch auf mich übertragen und ich hatte das Gefühl, oh, es kann schlimm werden.
Eine Kindheit im Krieg. Den Schrecken teilen alle, die es erlebt haben. Aber jeder hat eigene Bilder im Kopf.
Und wenn wir dann rauskamen, dann waren die Straßen gefüllt mit Staniolstreifen, also Metallstreifen. Die hat man nämlich abgeworfen, die alliierten Flugzeuge, um den deutschen Flugverkehr zu stören durch das Metall in der Luft. Und dann gingen wir also auf diesen silberglänzenden Straßen, in denen sich die brennenden Häuser links und rechts gespiegelt haben, möglichst schnell durch, damit nicht irgendein Brandteil auf uns heruntergefallen ist.
Und immer die Sorge, dass bitte, bitte das eigene Haus noch steht. Und eines Nachts passiert es. Eine Brandbombe fällt in den Garten. Und als sie am frühen Morgen aus dem Schutzkeller zurückkehren, ist die ganze Hausfassade schwarz verkohlt.
Und dann sagte meine Mutter, ich habe jetzt beschlossen, ich nehme meinen Paul und fahre zurück nach Obertieres aufs Land zu meinen Eltern, da bin ich sicher.
Am Ende der Woche werden 4 große Koffer gepackt. Oma Rethel kommt natürlich auch mit. Obwohl Johannas Heimatdorf nur etwa 20 Kilometer von Schweinfurt entfernt liegt, ist es vom Krieg doch relativ unberührt.
Relativ ist sogar fast übertrieben. Es war völlig unberührt vom Krieg. Man hat nichts davon gemerkt. Das Dorf war so geblieben, wie es in den 30er Jahren schon war. Also es gab immer noch keine Wasserleitung. Man holte das Wasser am Dorfbrunnen. Und es gab keinen elektrischen Kühlschrank. Und einmal in der Woche kam dann vom Hirnickelbräu aus Haßfurt ein Mann, der hatte einen Lederpolster über der Schulter, damit das warm blieb, weil er nämlich so eine riesige Eisstange über der Schulter hatte. So, die war sicher 1,50 lang. Und die wurde dann in die Küche getragen und dort zerklopft und kam dann in den Eisschrank, damit das Bier kühl blieb, denn wir hatten ja eine Gastwirtschaft und da durfte man nicht warmes Bier ausschenken.
Die Gastwirtschaft wird von Johannas Eltern geführt. Für Paul sind das Oma Kuni und Opa Schorsch.
Wobei Opa Schorsch sich weniger um die Wirtschaft gekümmert hat, hat immer nur abends die Gäste unterhalten. Er war Büttner oder Böttcher, wie man sagt. Er hat Fässer gemacht für das ganze Dorf und die Umgebung. Und ich habe ihn oft in seiner Werkstatt besucht, also war bei ihm, saß auf einem großen Haufen Hobelspäne und es roch angenehm nach Holzleim.
Paul schaut Opa Schorsch nicht nur gerne beim Fässermachen zu. Opa Schorsch ist auch ein begnadeter Geschichtenerzähler.
Er hat so Dorfgeschichten weitererzählt, aber am Schluss immer eine Pointe erfunden. Jahre später habe ich bei ihm in der Werkstatt entdeckt, da lebt er schon nicht mehr, eine verstaubte Ausgabe von Peter Hebel, wie heißen denn diese Dorfgeschichten?
Es war Der rheinische Hausfreund. Eine Mischung aus Kalender und Lesebuch mit witzigen und lebensklugen Geschichten.
Und er hat oft diese Geschichten nacherzählt und so getan, als seien seine eigenen.
Die Zeit in Oberterres ist für Paul eine glückliche, mit großen und kleinen Abenteuern. Da ist das Landleben, die Wirtschaft mit den Gästen und er darf bei seiner Mutter mit im Zimmer schlafen, wo sie sich vor dem Schlafengehen immer noch ein bisschen vom Tag erzählen. Und dann ist da noch Lutt, der Nachbarsjunge, der eigentlich Ludwig heißt und sein bester Freund wird.
Alle im Dorf hießen Friedrich, Wilhelm, Adolf, also mehrsilbig, und er hieß Ludwig. Und ich sagte, ich bin der Einzige im Dorf mit einer Silbe, Paul, darf ich dich Lutt nennen? Dann hat er gesagt, einverstanden, dann haben wir beide nur eine Silbe. Und dieser Freund Lutt, mit dem bin ich immer noch befreundet, wir haben zusammen vor einigen Jahren seinen 80. Geburtstag gefeiert.
Nur manchmal, wenn Paul mit Lutt loszieht, ohne Bescheid zu geben, findet die Mutter, dass der Mann im Hause fehlt. Denn der Vater ist ja noch im Krieg. Wenn der da wäre, würde es auf jeden Fall strenger zugehen. Was genau sie damit meint, erlebt Paul zum ersten Mal, als er mit ansehen muss, wie Lutt von seinem Vater bestraft wird.
Und ein bisschen war ich auch dran schuld.
Lutt soll nämlich den Acker eggen und Paul will ihm eigentlich dabei helfen. Aber die beiden kommen ins Erzählen, obwohl die Arbeit erst zur Hälfte erledigt ist.
Das heißt, hauptsächlich ich habe Geschichten erzählt und er hat zugehört. Und dann kam sein Vater und hat gesagt, habt ihr die Fläche erst längs und dann auch quer geeckt? Und der Ludwig sagt, ja. Und dann hat sein Vater ihm eine Ohrfeige gegeben und hat gesagt, du sollst nicht lügen. Ich habe es doch gesehen, dass da nur die Furchen in der eine Richtung gehen. Ich habe es dann abends meiner Mutter gesagt, hat gesagt, da hat ihn aufs Gesicht gehauen. Sie hat gesagt, ja, das hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Aha, dann lernte ich den Begriff Ohrfeige kennen.
Paul ist empört. Die Mutter weniger. Sie beruft sich auf den Dorfpfarrer, der sagt, wer sein Kind liebt, züchtigt es. Dass solche Züchtigungen zu seiner Zeit total normal sind, wird Paul bald selbst erleben. Auf jeden Fall beobachtet er alles genau, merkt sich jedes neue Wort, will alles wissen. Und er liebt Geschichten. Die Geschichten im Wirtshaus, die Geschichten in der Bibel oder die Geschichten, die ihm Oma Rethel von seinem Vater erzählt. Und als er schließlich im Dorf eingeschult wird, stellt sich heraus, dass er schon lesen kann.
Ich habe einfach meine Mutter gefragt, wer heißt das? Imi, Ata, Omo, das waren die ersten, konnte man von vorwärts und rückwärts lesen. Und dann in der Zeitung die einzelnen Worte, und sie hat mir immer gesagt, und irgendwann hatte ich kapiert das Prinzip und konnte lesen, ich weiß auch nicht wie.
Jedenfalls ist er total enttäuscht, als er das Schulbuch aufschlägt und Sätze lesen soll wie Hans hat den Ball. Hat Hans den Ball? Langweilig findet er das. Und das sagt er auch so der Lehrerin.
Und dann sagt sie, du musst lesen lernen, deswegen sind die Sätze. Ich sagte, ich kann aber lesen. Und dann hat sie die letzte Seite aufgeschlagen und hat gesagt, dann lies das mal vor. Ich habe das flüssig gelesen und sie war völlig verblüfft und sagte, na gut, dann setz dich jetzt, wenn wir Leseunterricht haben, zu den Zweitklässlern, also zwei Bänke weiter hinten.
Seine Lesebegabung bringt ihm aber nicht nur Bewunderung, sondern auch ziemlich viel Ärger. Weil die älteren Mitschüler nicht gerade erfreut sind, wenn die Lehrerin ihnen sagt, nehmt euch mal ein Beispiel an Paul, der liest viel flüssiger.
Und das habe ich auch gemerkt, dass sie also in der Bank ihre schmutzigen Schuhe hinter mir durch die Bank abgewischt haben an meinem Hosenboden und ähnliches. Und unter großem Gelächter wurde ich dann beim Rechnen wieder nach vorne versetzt. Die Buchstaben waren meine Freunde, aber nicht die Zahlen. 3 mal 3 konnte ich gerade noch, aber 7 mal 7, da musste ich mit den Fingern rechnen und kam nicht weiter.
1947 dann, da ist Paul schon in der 4. Klasse, kommt der Vater zurück. Aus dem Krieg und aus mehreren Jahren Kriegsgefangenschaft.
Und da kam ein Mann die Straße entlang mit einem abgetragenen Armeemantel. Und meine Mutter sagte, guck mal, renn doch hin, gib ihm einen Kuss. Wieso? Das ist der Papa.
Paul hat seinen Vater beim letzten Fronturlaub gesehen. Da war er 5. Jetzt ist er 9. und sein kleiner Bruder Bernd hat ihn überhaupt noch nie gesehen. Für beide ist der Vater ein Fremder.
Ja, und es war von Anfang an ein schwieriges Verhältnis. Wir hatten, bevor er zur Marine eingezogen wurde und dann lang in Kriegsgefangenschaft in den USA war, hatten wir ein sehr gutes Verhältnis. Ich erinnere mich, dass ich neben ihm am Main saß und wir an einer seichten Stelle, wo wir reingehen konnten, gebadet haben und er mich an der Hand geführt hat im Wasser.
Aber der Mann, der aus dem Krieg zurückkehrt, ist ein anderer. Der Krieg und was ihn nach der Rückkehr erwartet, haben ihn bitter gemacht. Pauls Vater hatte sich auf das Wiedersehen mit Oma Rethel, seiner Mutter, gefreut und muss erfahren, dass sie in der Zwischenzeit gestorben ist. Sein Malerbetrieb mit allen Gerätschaften ist ausgeraubt und in sein Haus in Schweinfurt kann er auch nicht zurück. In der Zwischenzeit wurden nämlich Flüchtlinge dort untergebracht, die sich weigern auszuziehen.
Jetzt saß er also in Obertieres, mein Vater, bei seinen Schwiegereltern und hatte das Gefühl, er liegt denen auf der Tasche, weil er nichts verdienen kann. Und das hat nicht gerade gute Laune bei ihm gemacht. Und er wurde dann aus dem liebevollen Vater doch eher der strenge und strafende Vater.
Fast täglich fährt der Vater mit dem Zug nach Schweinfurt, um alles Mögliche zu regeln, wie er sagt. Und eines Tages verkündet er dann, dass sie nach Schweinfurt zurückziehen. Dabei ist das Schuljahr noch nicht einmal zu Ende. Für Paul ist das ein riesiger Schock. Die Flüchtlinge haben den unteren Teil des Hauses geräumt und außerdem ist der Vater als unbelastet eingestuft worden. Heißt, er war nicht in der SA und auch nicht in der SS und hat deshalb die Lizenz für eine neue Betriebsgründung erhalten.
Ich weiß noch, dass ich meinem Freund Ludwig fast weinend die Hand gegeben habe, gesagt, so, jetzt kann ich dich lange nicht mehr sehen. Ich muss jetzt nach Schweinfurt ziehen, in diese dreckige Stadt. Wir waren schon mal da und damals waren die Industrieanlagen, die Schlote noch, hatten noch keinen Filter, keinen Rußfilter. Das heißt, wenn man versucht hätte, den Pudding auf die Fensterbank zu stellen, damit er kühl wird, der hätte anschließend eine große Rußschicht oben drauf gehabt, die man abschneiden musste, um an den Pudding zu kommen. Jedenfalls, wir zogen um nach Schweinfurt und ich fühlte mich, ja, es war wirklich so ein Abschied von der Kindheit.
Paul lebt jetzt nur noch mit seinen Eltern und Geschwistern. Die schützenden Großeltern fehlen. Und auch die Mutter greift nicht ein, wenn der Vater wieder einmal seinen ganzen Zorn und Frust an ihm auslässt. Früher kannte Paul nicht einmal das Wort Ohrfeige. Jetzt wird er regelmäßig in der Waschküche verprügelt.
Da hat er ein Stück Gartenschlauch als Strafinstrument abgeschnitten. Er war etwa 60 Zentimeter lang und hat mich dann immer über das Knie gelegt und fürchterlich verprügelt. Ich habe dann möglichst, es tat auch weh, aber ich habe so grauenhaft geschrien, übertrieben, weil ich dachte, je mehr ich schreie, desto schneller hört er wieder auf und hat Angst auch, dass es meine Mutter zu laut oben hört, ja vielleicht sogar die Menschen in der Nachbarschaft. Aber ich bin da oft verprügelt worden.
In einem Zeitungsinterview hat Paul Maar einmal über Kinderbuchautoren gesagt, entweder waren sie wohl behütet wie Astrid Lindgren oder sie hatten es schwer und erfinden sich später die Kindheit, die sie nicht gehabt hatten. Ich zähle mich zu den Zweiten.
Astrid Lindgren etwa hatte diese schöne Kindheit auf dem Land und saß da mit unehelichem Kind in Stockholm und hat sich, als sie schrieb, gewissermaßen diese schöne Kindheit wieder hochgeholt. Janosch, der eigentlich Eckert heißt, hat erzählt, er ist sogar mit einer Kette verprügelt worden. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich auch diese schöne Zurück nach Panama und ähnliche Kindheit mit Bärchen und Tigerchen ja heraufbeschworen. Eine Kindheit, die eben nicht ideal war und die er gewissermaßen in der Fantasie nachempfunden hat.
Paul schafft es nicht, sich gegen seinen Vater zu wehren. Seine Strategie ist es, sich möglichst unsichtbar zu machen und ja keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Anders als sein jüngerer Bruder Bernd.
Wie ich dem Herrn Taschmir eben beschrieben habe, ich war schüchtern, zurückhaltend. Bernd ließ sich nichts gefallen. Der war ja robuster, sage ich mal, als ich und geradliniger. Und der ist einfach über Nacht abgehauen.
Mit 15, weil er die Schläge des Vaters einfach nicht mehr aushält. Als die Mutter ihn eines Morgens wecken will, ist sein Bett leer.
Er ist nach Amsterdam abgehauen und wollte dort auf einem Schiff anheuern. Und dann hat man aber festgestellt, dass er zu jung war und keinen Ausweis hatte und hat ihn nicht genommen. Dann hat ihn die Polizei festgenommen. Und mein Vater und ich sind dann im VW nach Amsterdam gefahren. Ich immer mit dem Atlas neben mir, den Straßenatlas, um ihm zu zeigen, es gab ja noch kein Navi, wie wir fahren müssen, um nach Amsterdam zu kommen. Das war ja weit von Schweinfurt aus. Und dann erinnere ich mich, dass ich durch eine Zelle, durch ein Fensterchen geschaut habe. Und da lag dann der Bernd auf einer Pritsche und hat geschlafen. Und dann wurde aufgeschlossen und da wurde ins Auto gesetzt und dann sind wir zurückgefahren. Und ich bedauere heute noch, mein Vater wollte ihn durch Schweigen bestrafen. Während der ganzen Fahrt von Amsterdam bis Schweinfurt, die den ganzen Tag gedauert hat, hat er kein einziges Wort gesprochen, ist immer nur stumm gefahren. Und im Nachhinein bedauere ich, warum habe ich nicht dieses Schweigen gebrochen und habe Bernd gefragt, wie war es denn in Amsterdam? Was hast du da gemacht? Aber ich hatte Angst vor meinem Vater, dass der dann so mit dem Ellbogen mich anstößt. Und so ungefähr, hier wird nicht gesprochen.
Paul haut anders ab. Seine Zuflucht sind die Bücher.
Ja, wenn ich dann mit einem Buch irgendwo saß, geschützt, dass mein Vater mich nicht gerade beim Reinkommen gesehen hat, dann bin ich abgetaucht eben in andere Welten und war völlig glücklich.
Wobei es bei ihm zu Hause alles andere als lesefreundlich ist.
Es gab nur ein Wilhelm Busch-Album. Das war alles. Und der Brockhaus.
Diesen Brockhaus hatte seine verstorbene Mutter mit in die Ehe gebracht. Paul hütet ihn wie einen Schatz, auch weil ihr Mädchenname in ihrer eigenen Handschrift darin steht. Betty Benker. Von klein auf blättert Paul in dem Lexikon. Später gibt er sein ganzes Taschengeld für Wildwest-Heftchen am Kiosk aus oder um sich Kinderbücher aus einer privaten Leihbücherei zu besorgen. Und noch später...
Da war ich dann schon im ersten Klasse Gymnasium. Da hat mir ein Freund den Tipp gegeben, es gibt in Schweinfurt das Amerika-Haus, wo also in der Nachkriegszeit die Alliierten den deutschen Lesern die Bücher nahe bringen wollten, die sie im Dritten Reich nicht lesen durften. Faulkner, Hemingway und so weiter. Und da bin ich hin und bin immer mit einer Büchertasche, ich glaube, 4 Bücher durfte man ausleihen, da rausgegangen. Bin aber nicht nach Hause gegangen, weil ich wusste, wenn mich mein Vater mit einem Buch gesehen hätte, hätte er gesagt, ah, ich sehe, du hast nichts zu tun, da schau mal die Wand an, die müsste mal längst wieder gestrichen werden oder geh mal in den Hof und kehr das Laub weg. Deswegen habe ich die Bücher zu meinem Freund Wolfram gebracht und während er mit seinem Bruder draußen auf der Wiese Fußball gespielt hat, saß ich dann bei ihm in seiner Wohnung im Sessel und habe gelesen.
Aber trotz der Bücher ist Paul unglücklich. Zu Hause der autoritäre Vater, der ihn immer wieder spüren lässt, du bist nicht so, wie ich dich haben will. Nicht kräftig genug, nicht sportlich genug. Stattdessen immer mit einem Buch in der Hand. Und mit der Schule klappt es auch nicht, wie es soll. Es ist eine Zeit, in der Paul fast unter die Räder kommt.
Dunkel, ja, ich erinnere mich dran. Im Nachhinein denke ich, ich hatte eine Depression. Und konnte nicht in die Schule gehen, bin durch die Stadt marschiert und kam dann mittags so nach Hause, als wäre ich in der Schule gewesen und bin dann auch sitzen geblieben, musste die Klasse wiederholen. Also es war eine schwierige Zeit.
Doch ausgerechnet das Sitzenbleiben erweist sich als Glücksfall. Vor allem, weil er endlich die richtigen Freunde findet. Freunde, mit denen er seine Interessen teilen kann.
Und dann kam ich in die neue 10. Klasse und da war der Franz. Und ein zweiter Junge, der Günther hieß er ja, der Günther hat gemalt und wir sind oft mit dem Rad durch die Gegend gefahren. Und wenn wir ein idyllisches Plätzchen gefunden haben, so ein vom Hügel aus unten ein Dorf oder auch eine Burg, dann saßen wir beide da am Rand und haben aquarelliert. Und Franz war der Dichter, der hat also schon in der 12. oder 13. Klasse im Schweinfurter Tagblatt einen Aufsatz über Eichendorff zu dessen Geburtstag geschrieben und ähnliches.
Paul ist in dem Freundestrio der Maler. Da hat er eine eindeutige Begabung. Schon in der Dorfschule war er bekannt dafür und hat den Mädchen auf Wunsch Prinzessinnenbilder gemalt. Gegen ein paar Bogen Papier, die sie mitbringen mussten. Denn Papier war ja knapp im Krieg. Im Fach Kunst jedenfalls hat Paul eine Eins. Und er gewinnt sogar einen Plakatwettbewerb, bei dem auch bekannte Maler und Grafiker der Stadt mitmachen. Die Einreichungen sind anonym. Und die Jury ist ziemlich erstaunt, als am Schluss der preisgekrönte Entwurf von einem 17-jährigen Schüler stammt.
Für einen Mozart-Requiem habe ich da einen etwa 1 Meter großen Linolschnitt gemacht, kniend auf dem Küchenboden in Schweinfurt. Erst eine Entwurfsskizze gemacht und dann Linolschnitt gemacht, dann abgedruckt und ging dann natürlich stolz durch die Stadt, weil an allen Litfaßsäulen dann mein Plakat hing.
Paul will etwas mit Kunst machen. Das steht für ihn fest. Es gibt da dieses berühmte Plakat, das den Chansonnier Aristide Briand zeigt, mit schwarzem Hut und rotem Schal. Für Paul der Inbegriff des Künstlers. Er besorgt sich einen alten, unbenutzten schwarzen Hut seines Vaters, trägt auch im Sommer eine weite schwarze Jacke und natürlich darf auch der rote Schal nicht fehlen. So fährt er mit dem Rad in die Schule. Aber reicht so eine Verkleidung, um tatsächlich Künstler zu werden? Reichen Talent und Wille, gerade wenn man zu Hause so gar keine Unterstützung für die eigenen Wünsche und Neigungen bekommt? Es braucht einfach auch Glück. Zum Beispiel das Glück einer ganz besonderen Begegnung.
Und in der Abiturklasse kam plötzlich ein Mädchen zu uns in die Klasse. Die hatte nämlich in Kraheim in einem Internat Schule gehabt, aber die durften kein Abitur abnehmen. Deswegen kam sie in die staatliche Schule und sie war nun das einzige Mädchen in der Klasse und natürlich von allen sehr bewundert.
Das Mädchen heißt Nele und ist sehr besonders, nicht nur wegen der Frisur.
Sie hat nämlich ihre langen Haare nach vorne gekämmt, also über ihre richtigen Haare, so die langen Haare, und hatte die festgesteckt und hat dann also so einen runden Kopf.
Nele hat als Einzige auch schon einen Motorradführerschein und kommt mit dem Motorroller in die Schule, weil sie nicht in Schweinfurt lebt, sondern in Stöckach. Und dazu noch in einem Schloss, in dem das Fränkische Theater untergebracht ist. Ihre Eltern teilen sich dort die Intendanz.
Sie war sehr selbstbewusst. Wie gesagt, sie fuhr also morgens immer so eine gute halbe Stunde von dem barocken Herrenhaus mit ihrem roten Motorroller in die Schule. Kam auch oft zu spät, wenn es irgendwo einen Stau gegeben hat.
Neles Selbstbewusstsein zeigt sich vor allem im Deutschunterricht.
Und sie hat mich von Anfang an interessiert. Ich habe damals schon sehr viel gelesen. Und wenn wir dann in der Schule als Klassenlektüre etwa, ich überlege, was es war nicht die Maria Stuart, wir haben einen Klassentext, so einen klassischen, gelesen.
Es war Kabale und Liebe von Schiller.
Und der Deutschlehrer hat es versucht so zu interpretieren, wie er das wahrscheinlich in seinem Handbuch gelesen hat. Und sie hat dann gesagt, ja, das haben wir gespielt in unserem Theater, aber wir haben das ein bisschen anders gesehen.
Nele führt aus, dass es dem Regisseur eben nicht nur um die Liebesgeschichte in dem Stück ging, sondern vor allem um die soziale Ungerechtigkeit.
Und ich wurde dann aufmerksam und dachte, ah, muss ich auch noch mal genauer lesen, ja. Und die weiß so viel.
Paul bewundert Nele, aber eher still. Und dann kommt es zu einer Verlosung, die sein Leben verändern wird. Es soll nämlich eine Klassenfeier geben, mit Tanz. Und weil gleich mehrere Jungs gerne mit Nele gehen würden, beschließt man zu losen. Die Interessenten sollen ihren Namen auf einen Zettel schreiben und der Klassensprecher zieht. Das Ganze passiert natürlich vor dem Unterricht. Nele weiß nichts davon.
Ich erinnere mich, dass da in einer Mütze kleine Papierchen waren, ja.
Als der gezogene Zettel entrollt wird, steht da Paul. Und zu seiner noch größeren Freude sagt Nele auch gleich zu, als er sie fragt. An diesem Abend nimmt sie ihn zum ersten Mal auf ihrem Roller mit.
Schneewittchensarg hieß er im Volksmund. Da saß man hintereinander, vorne waren 2 Räder, hinten einer, da oben drüber so eine Plexiglashaube. Da fuhren wir dann nicht mit dem Bus, sondern privat. Und da hat sich dann schon so ja, die erste Liebe angebahnt, sage ich mal.
Und es kommt zum ersten Kuss. Von da an sind Paul und Nele ein Paar. Und weil sie jetzt zusammen sind, lädt Nele Paul zu sich nach Hause ein, auf das Theaterschloss.
Aber eigentlich war es kein richtiges Schloss, sondern es war ein barockes Herrenhaus mit insgesamt 18 Zimmern. Und in diesem Zimmer war untergebracht das Fränkische Theater. Und in den einzelnen Zimmern wohnten die Schauspieler, der Bühnenbildner, der Regisseur, die Schauspielerin und natürlich meine Schwiegereltern.
Also die offiziellen Schwiegereltern sind sie da natürlich noch nicht. Aber ihr ahnt es sicher schon, das kommt noch. Jetzt lernen sie sich erst einmal kennen. Es sind die 50er Jahre. Da hat so eine Theaterkommune fast schon etwas Verruchtes. Aber Paul gefällt das.
Ich erinnere mich genau an diesen Nachmittag. Ihre Eltern hatten mich eingeladen, mit ihnen Tee zu trinken. Und zwar außerhalb des Schlosses. Dahinter dem Schloss war ein schöner Rasen und da war ein Tisch aufgebaut. Und da saß ich dann mit ihrem Vater und ihrer Mutter. Die beiden waren schon ewig geschieden, lebten aber im gleichen Haus und managten zusammen das Theater.
Paul ist fasziniert. Endlich Gespräche, in denen es nicht um Fassadengerüste und Quadratmeterpreise geht. Das Zusammenleben hier ist so anders, als er es von zu Hause kennt, mit den festgefahrenen Rollenbildern und strikten Routinen.
Es gab immer pünktlich um genau dieselbe Zeit ein Mittagessen, für das meine Mutter zuständig war. Und da kam mein Vater auch immer von der Baustelle nach Hause und dann wurde zusammen gegessen.
Und anschließend muss es dann ganz leise sein, weil der Vater sich 20 Minuten auf die Couch legt, um wieder fit zu sein für die Arbeit danach.
Einmal erinnere ich mich, es ist typisch mein Vater, ich mochte keinen Spinat und er hatte also die Suppenkelle im Spinat und ich hielt meine beiden Hände über den Teller und sagte, bitte keinen Spinat. Es hat ihn nicht gekümmert, er hat einfach den heißen Spinat über meine beiden Hände geschüttet, was sehr heiß war und unangenehm.
Paul würde am liebsten gleich mit einziehen in dieses Schloss. Hier atmet er die Luft von Freiheit und ihm wird klar,
ich möchte da raus aus diesem bürgerlichen Milieu.
Unter den Theaterleuten fühlt er sich das erste Mal ernst genommen. Man beantwortet nicht nur seine vielen Fragen, man hört ihm auch interessiert zu.
Man hat mich mit einbezogen und ich konnte ein bisschen damit glänzen, dass ich auch viel über Malerei wusste, weil ich mich damals schon dafür interessiert hatte und mir antiquarisch so eine Kunstgeschichte gekauft hatte, schon als Schüler.
Paul weiß jetzt, das ist meine Welt. Hier gehöre ich hin. Und denkt,
ich will also auf keinen Fall das Malergeschäft übernehmen, obwohl mir das vorher schon klar war.
Und Paul schafft es tatsächlich, sich gegen den Anspruch des Vaters durchzusetzen. Er studiert Kunst in Stuttgart. Unter einer Bedingung allerdings.
Er finanziert es nur, wenn ich dann Kunsterzieher werde an einem Gymnasium. Also Zeichenlehrer, wie er damals sagte. Nicht freier Maler, da verdienst du nie dein Geld und ich muss dich noch in 10 Jahren unterstützen.
Damit hat er kein Problem, denn in seinem Kopf hat er schon längst andere Pläne. Er überlegt, Autor zu werden, inspiriert durch die vielen Gespräche über Bücher und Literatur im Stöckerer Schloss.
Aber das Erste, was ich dann doch schreiben wollte oder geschrieben habe, war kein Prosatext, sondern eben ein Theaterstück, weil es sich angeboten hat, wenn ich schon einen zukünftigen Schwiegervater habe, Vater meiner Freundin, der ein Theater hat, warum schreibe ich nicht was für dieses Theater?
Hampelmann und Hampelfrau heißt dieses erste Theaterstück. Und ihr konntet es ja schon raushören, Paul und Nele bleiben zusammen. Sie gründen eine Familie und haben 3 Kinder, Katja, Michael und Anne. Und aus Paul wird der berühmte Kinderbuchautor Paul Maar. Sein größter Erfolg? Eine Woche voller Samstage. Insgesamt werden es 13 Bände. Die Bücher verkaufen sich millionenfach und werden sogar verfilmt. In Bamberg, wo Paul Maar seit vielen Jahren schon mitten in der Altstadt lebt. Zusammen mit Nele. Erinnert ihr euch daran, was er einmal über die eine Kategorie von Kinderbuchautoren gesagt hat? Dass sie mit ihren Geschichten eine traurige Kindheit heilen wollen? In der schriftstellerischen Fantasie hat Paul Maar dem schüchternen Herrn Taschenbier, der er war, das freche Sams zur Seite gestellt. Im wahren Leben musste er es alleine schaffen, ohne Sams und Wunschpunkte. Wobei, Alleine war er nicht. Es gab ja Nele.
Wenn ich es genau nehme, dann hat Nele eigentlich, ihre Rolle war die, dass sie mich mit Menschen zusammengebracht hat, durch ihre Herkunft, durch ihre Beziehung, Menschen, die mich dann weitergebracht haben.
Als Kind hat Paul Maar besonders gern das Märchen Der Eisenhans gelesen, von den Gebrüdern Grimm. Erst Jahre später hat er so richtig verstanden, was eigentlich an diesem Märchen so tröstlich für ihn war.
Und da ging mir auf, warum ich den so geliebt habe, warum ich das Märchen so geliebt habe. Weil da ist die Rede von einem jungen Mann, der also nicht beachtet wird, dann unbeachtet als Gärtner arbeitet. Also er war herumgeschubst, nicht besonders geschätzt und nicht geduldet. Und dann ist er im Garten und es ist so warm und dann nimmt er sein Hütchen, heißt es, ab. Und dann schaut die Königstochter aus dem Fenster und sagt, der hat ja goldene Haare.
Denn in Wirklichkeit ist der unscheinbare Gärtner ein Prinz.
Und das hat mir so innerlich das Gefühl gegeben, wartet nur, jetzt schubst ihr mich auch herum, jetzt bin ich wenig beachtet. Und er meint alle, aus dem wird nichts, hat mein Vater immer gesagt. Aber wartet mal, wenn ich größer bin, dann nehme ich mein Hütchen ab und alle werden staunend rufen. Oh, der hat ja goldene Haare, also ein Symbol, da kann, ja was, da kann ganz viel.
Von wegen aus dem wird nichts. Paul Maar ist heute einer der wichtigsten Kinder- und Jugendbuchautoren. Schulen sind nach ihm benannt. Um demnächst wird sogar ein Paul Maar Museum eröffnet werden. Kann es sein, dass Nele, wie die Prinzessin im Schloss, als erste seine goldenen Haare erkannt hat?
Wenn ich meine Aufsätze vorlesen musste, hat sie sich umgedreht und genickt und hat mir gerne zugehört. Also das fand sie wohl gut. Schade, dass wir sie nicht mehr fragen können.
Wir können Nele nicht mehr fragen, weil sie an Alzheimer erkrankt ist. Die Diagnose wurde 2019 gestellt. Es war ein schleichender Prozess. Inzwischen spricht sie kein Wort mehr und erkennt auch ihre Familie nicht.
Gestern war unser Hochzeitstag und wir sind jetzt 66 Jahre verheiratet. Und da habe ich natürlich auch noch mal über unser Leben nachgedacht und über ihren Zustand. Und es ist natürlich, also mir kommen jetzt eher fast die Tränen, wenn ich denke, was sie für ein schöner, liebevoller Mensch war. Und jetzt ist sie dieses Häufchen Elend, was da im Bett liegt, nicht mehr alleine sitzen, nicht mehr alleine aufstehen kann und mich schon lange nicht mehr erkennt.
Aber Paul Maar wäre nicht Paul Maar, wenn er nicht auch dieses Mal wieder versuchen würde, mit Kreativität und Humor gegen das Schicksal anzukämpfen. Gemeinsam mit Tochter Anne und Enkel Hannes als Illustrator hat er gerade das Kinderbuch Opa Bär und die Schuhe im Kühlschrank veröffentlicht. Denn Opa Bär leidet an Demenz. Der Schluss der Geschichte ist tröstlich. Ich werde immer für dich da sein, verspricht Enkel Benny dem verwirrten Großvater. Dieses Versprechen hat Paul Maar auch seiner Nele gegeben. Das war Mein Mensch. Heute Paul und die Wunschpunkte. Autorin dieser Folge Nadja Ode. Und wenn euch die Folge heute gefallen hat, erzählt doch auch euren Freunden und Verwandten von unserem Podcast und abonniert unseren Kanal. In ARD Sounds findet ihr noch viele andere Mein-Mensch-Folgen. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Gibt es in eurem Leben vielleicht auch so einen Menschen, ohne den ihr nicht wärt, wer ihr heute seid? Jemand, der für euch ein besonderes Vorbild war, euch inspiriert oder wachgerüttelt hat? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. In der nächsten Folge lernt ihr Naila kennen. Sie wächst in Pakistan auf. Durch eine arrangierte Ehe landet sie plötzlich in Österreich, weit weg von allem, was sie kennt. Erst eine zufällige Begegnung auf der Straße gibt ihr wieder Boden unter den Füßen. Und dann geht Naila einen Weg, den sie selbst nie für möglich gehalten hätte. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Für alle, die den großen und kleinen Fragen der Psychologie auf den Grund gehen wollen, empfehlen wir den Podcast Die Lösung. Die Hosts bringen zusammen mit Therapeutinnen Ordnung ins Gefühlschaos. Ganz nach dem Motto, es gibt nicht die Lösung, aber jeder Schritt zählt. Den Link findet ihr in den Shownotes.